So pustest du dir das mit Druck in die Koanen hinein.
Ne? Ja, aber ich habe das so in der Schule gelernt.
Schnaubunterricht?
Nee, es gab Taschentuchkontrolle.
Wirklich?
Ja, da musste man in der Winterzeit sein Taschentuch zeigen. Mhm. Und ich hatte es vergessen, war aber sehr schlau. Und der Taschentuchkontrolleur aus meiner Klasse war nicht so schlau. Und ich habe einfach nur das Innenfutter meiner Hose, das Taschenfutter Fuchs. Gezeigt. Ich gesagt, hier habe ich. Und dann hat er das einfach, hat den Haken hinter meinen Namen gesetzt. Und ich bin da rundherum gekommen, um diese Fuchs. Strafe.
Das ist
und ich, jetzt, wo du sagst, bilde ich mir ein, dass ich mal als Kind in das Innenfutter der Jacke, also das Taschenfutter der Jacke, wirklich reingerotzt habe, weil ich kein Taschentuch hatte.
Ja, aber wie hast du das gemacht? Hast du die Jacke dann hochgezogen?
Ja, dann da rein, ab und dann so wieder reingeschoben, weil ich dachte, es wird ja zu Hause gewaschen. Die Mutti wäscht es
Die Mutti wäscht es, ne? Genau.
Klar. Das wird doch zu Hause fest.
Ja, man ist dann nicht mehr in die Tasche reingekommen.
Sozusagen.
Ja, crisp.
Aber was mich jetzt auch noch interessiert ist, was wurde denn da kontrolliert? Die Anwesenheit des Taschentuchs genau, oder die Beschaffenheit oder die,
es ging nur um die reine,
ästhetische Umgestaltung nach Benutzung?
Ich hatte zum Beispiel von meinen Tanten, die hießen die Tanten, waren aber die Geschwister meines Opas, also meine was sind das dann?
Großtanten,
genau. Mhm. Und die hatten so eine umhäkelten
sehr schön.
Taschentuchhalter. Mhm. Und da habe ich so einen
Halter?
So eine Taschen für Taschentücher.
Eine Taschentuchtasche.
Tuchtasche.
Genau,
eine Taschentuchtasche für Taschentücher.
Und die trägt man auch in seiner Hosentasche?
Genau.
Also man hat in der Hosentasche eine Taschentuchtasche.
Eine gehäkelte. So eine kleine, so eine runde. Mhm. Und dann hat man die da reingetan. Und dann habe ich sogar, da war ich richtig stolz, dann durfte ich die Taschentücher von meinem Vati mit den eingestickten Initialen durfte ich mit in die Schule nehmen. Das war, da war ich da, also mit dem großen Männertaschentuch habe ich
so
mich,
so
mich.
Mit so einem braunen
genau.
Streifenrand?
Genau.
Also so, oder blau?
Mit so einem Rahmen.
Ja, Rahmen, ja.
Genau.
Ah, der dann so abgestuft ist, dunkel und dann wird der so in 3 Stufen heller.
Genau. Je nach Benutzung einfach, ne?
Der Rahmen?
Ja.
Die Abstufung, die farbliche.
Ja.
Aber der Rahmen war vorgegeben.
Ach,
das war nicht,
der war schon vorgegeben.
Den habe ich nicht selber gestaltet.
Aber man kann je nach Fortschritt des Infekts wahrscheinlich den Rahmen von,
das meinte
von
ich, ne?
grün
das
über gelb.
Je nach Krankheit.
Ja,
oder,
das meinst du.
Dass man das farblich anpasst an den jeweiligen Zustand, in dem man sich gerade befindet.
Aber da merkt man, ich habe das verstanden, was du wolltest. Ich habe gesagt, ich habe es nicht gestaltet.
Du hast es gleich verstanden. Ne?
Du genau. hast einfach ein bisschen hinterhergehangen heute.
Aber ich akzeptiere das auch.
Vielleicht liegt es einfach an der Müdigkeit.
Mhm. Welche Müdigkeit?
Na, guck dich mal an. Du siehst müde aus.
Das ist ungezogen.
Nein, das ist ehrlich.
Das ist ein Podcast, das würden die Leute nie merken, wenn du es nicht ansprechen würdest.
Ich mache mir aber so.
Nee, weil du mich öffentlich bloßstellen möchtest und dann verkappst du das unter, ich mache mir aber Sorgen. Du machst dir nicht Sorgen. Du willst einfach besser rüberkommen als ich und sagst jetzt hier vor allen Leuten, alle, die das hören, hören das jetzt ja auch, dass ich müde aussehen würde.
Aber
ich weiß natürlich, dass ich müde aussehe, aber du musst es ja nicht noch extra, und da sind wir wieder beim Thema, das den Leuten unter die Nase reiben.
Ja.
Ich höre.
Entschuldige bitte.
Entschuldige bitte, Christian. Mhm. Wegen Literatur, deswegen.
Ach so.
Weil wir ja heute einen Gast bei uns haben, der mit Literatur sich auseinandersetzt, sowohl theoretisch als auch praktisch, habe ich gedacht, ich baue jetzt den Bogen über ein literarisches Werk, das die Welt geprägt hat, zu anderen literarischen Werken, die auch die Welt geprägt haben und noch prägen werden, aber in ganz anderen Fachgebieten. Kann man das so sagen?
Man kann das absolut so sagen.
Wollen wir da jetzt mal anfangen? Da starte ich mal die Kassette.
Ja.
Hallo, Sie hören Zärtlichkeiten im Ohr, der Podcast von So geht Sächsisch mit Cordula Zwischenfisch und Ines Fleiver. Bekannt von der bekannten Band Zärtlichkeiten mit Freunden. Aufgenommen in Kellerdorburg Stolpen. Heute zu Gast
Susanne Kreller.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen auf, in und unter der Burg Stolpen. Bist du gut angereist?
Ich bin gut angereist und ich habe mir vorher noch die Gräfin-Kosel-Ausstellung angeguckt, die Dauerausstellung, sehr, sehr schön. Nur das Plumpsklo hier finde ich ein bisschen, also mit den Zeitungsausschnitten, fand ich nicht so gut. Mhm. Aber hat ja Gräfin-Kosel schon benutzt, habe ich irgendwo gelesen in der Ausstellung und deshalb ist es auch schon wieder in Ordnung.
Man muss ja auch eigentlich sagen, dass das gesamte Leben der Gräfin-Kosel eine Dauerausstellung war.
Das hast du sehr schön gesagt, auch wenn es sehr, natürlich sehr traurig ist.
Ja.
Man, sehr lange hier.
Man macht sich da so ein bisschen drüber lustig. Man macht sich drüber lustig überlegt,
und klingt ja auch so lustig. Gräfin Kosel, wie kann man denn Gräfin Kosel heißen? Und ich glaube, sie hat ja über 40 Jahre hier gelebt.
Die, wie in der DDR, gefangen.
Im Grunde 40 Jahre haben sie uns belogen und betrogen.
Ja. Die Koseln auch, ne?
Die Koseln auch.
Das ist auch oft in deinen, und da sind wir gleich, in medias res, in deinen Büchern, speziell in dem aktuellen Buch Salzruh, auch so ein bisschen thematisch angerissen, ne? Die DDR und das Gefangensein und so. Wollen wir da jetzt schon drüber sprechen oder wollen wir es uns noch aufheben für später?
Wir können erstmal überhaupt die Susanne vorstellen.
Das ist gut, sagen, das ist eine gute Idee, Ines. Da merkt man, dass du eine Struktur hast in deinem Leben.
Ja.
Das gefällt mir.
Mhm.
Ich habe mir was vorbereitet.
Ja.
Und zwar einen lyrischen Einstieg.
Okay.
Meine erste Frage an dich. Also da habe ich ein bisschen gedichtet.
So wie bei meinem Geburtstag?
Mhm. Ja.
Oh, wie schön. Wie
aber
schön.
Also es ist ein Einzeiler.
Mhm. Ein Einzeiler.
Mhm. Wie und wann fing es denn an?
Oh. Das ist also...
Gut, ne?
Was soll ich da jetzt noch sagen? Ne? Das wird die, da das kann nicht mehr... Wir können aufhören.
Ja.
Es könnte aber auch ein Zweizeiler sein. Ne?
Kommt drauf an, ob man die
Enter-Taste... Oder Binnenreim, Einzeiler mit Binnenreim oder Zweizeiler mit
und da merkt man, dass du dich richtig auskennst.
Naja.
Promoviert und so, ne? Literatur, Doktor.
Ich muss jetzt auf jeden Fall so tun.
Aha.
Also ich fand den sehr, sehr schön, den Zweizeiler.
Dankeschön.
Oder Einzeiler. Wie ging der nochmal?
Wie und wann fing es denn an?
Ja, da steckt eigentlich schon alles drin.
Wenn du den mal verwenden willst für irgendwas, ich würde dir das auch geben.
Ja, ich würde das aber als Zitat verwenden. So.
Ja. Und
das ist in dem Buch dann, wenn du ein neues Buch schreibst, dann von
als wie Motto, und wann fing als Motto. Nee, das mache ich auf jeden Fall. Das passt auch eigentlich immer.
Genau.
Das passt immer.
Ja. Oder so ein bisschen Z sagt Doppelpunkt.
Z sagt Doppelpunkt, also im Text dann.
Mhm.
Ja. Ja, aber wie und wann fing es denn an?
Genau.
Ja, ich glaube, das fing in der Schule an. Wir haben damals die Kurzgeschichte der Nachkriegszeit behandelt und da hat Frau Kreller gedacht, das will die auch mal können.
Mhm.
Also Nachkriegszeit, okay, aber so einen Text schreiben. Und dann habe ich jahrelang Texte, also Kurzgeschichten geschrieben, in denen immer alle tot waren zum Schluss.
Ah, ja.
Und zwar so, also alle einfach. Also nicht die, die es gelesen haben, mal hoffe ich zumindest. die aber drin vorkamen, die kamen dann zum Schluss im letzten Satz nicht mehr vor.
Ja.
Weil ich dachte, eine gute Geschichte zeichnet sich dadurch aus, dass sie niemand überlebt. Und das, also es, die musste einfach sehr, sehr tragisch sein. Und das war auch, also Und mittlerweile oder zwischendurch haben bei mir eigentlich alle Figuren die Geschichten überlebt. Jetzt geht es langsam wieder ein bisschen los. Also seit Salzruh wird es wieder ein bisschen gefährlicher für die Figuren.
Stirbt also da jemand?
Würde ich jetzt ja nicht zugeben, aber könnte ja auch sein. Mhm. Aber es ging damals wirklich in der Schule los.
Ich habe mal was gelesen von dir. Da erleidet einer einen Herzinfarkt in einem Schwimmbad. Stirbt er dann? Oder wird er gerettet?
Der wird gerettet.
Ah.
Also die Geschichte, die ist ungefähr, glaube ich, 20 Jahre alt. Und es geht um eine junge Frau, die irgendwie in der Mittagspause im Freibad ist und dort ihren Freund sieht mit einer anderen Frau. Und während sie die beiden sieht, findet parallel dazu eine ganz tragische, oder es gibt eine ganz tragische Situation. Ein Mann erleidet einen Herzinfarkt. Und das Ende dieser Beziehung und das vermeintliche Ende des Lebens des Mannes, die werden so parallel so dargestellt. Und ja, und der Mann überlebt.
Die Beziehung nicht.
Und die Beziehung nicht.
Mhm.
Mhm.
Lieber so rum.
Lieber so, ich finde es auch
ich
lieber so
rum. Ich bin auch mehr bei dem Mann, ehrlich gesagt.
Ich auch. Er lebt wahrscheinlich immer noch.
Ja.
Denke ich mal.
Zu Recht.
Mhm, absolut zu Recht.
Ja. Eine kleine Frage. Wo ist der Akzent? Susanne Kreller oder Susanne Kreller?
Na, das ist... schwierig.
Mhm.
Denn ich komme ja aus Plauen und da war es zumindest in meiner Kindheit so, dass sehr viele Menschen oder sehr viele Vornamen auf der ersten Silbe betont wurden. Also der Doreen oder der Marcel. Und bei meinem Namen ist es ja so, dass es eigentlich die englische Version ist. Aber das lag eigentlich nur daran, dass meine Eltern wollten mich Susanne mit Doppel-N nennen. Und die Standesbeamtin hat gesagt, das steht nicht in meinem Buch drin. Das
Doppel-N
geht nicht. Mit Doppel-N stand 1977 nicht drin.
Aha.
Und aber meine Eltern wollten den Namen so gern doch nehmen. Also habe ich dann ein N gehabt. Also entweder wurde ich Susanne genannt oder meistens Susi. Mhm. Okay. Manchmal auch Krelli.
Aber nicht Susan.
Susan nie. Nee. Also jetzt mittlerweile schon ab und zu, aber früher nie. Bin ja in Plauen aufgewachsen.
Ja.
Und es, ich finde das total schwierig, mich selbst auch zu nennen. Aber ich sage eigentlich Susanne.
Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass man, und das fällt mir auf, in so Kindergartenzeiten und vor allen Dingen, glaube ich, in Sachsen oder vielleicht im Osten, sich immer mit Vor- und Nachnamen benannt hat?
War das so?
Dorico Kühne.
Dorico Kühne?
Hm.
Das haben sie aber vielleicht im Blauen anders umgehört.
Ja, das wäre jetzt meine Frage. Also bei uns in Riesa, in meinem Kindergarten, da wurden Ruben Teubert alle mit Vor- und Nachnamen. Untereinander auch die Kinder. Der Ruben Teubert hat bei meinem Teddy einen Arm abgerissen, Frau Böhmer. Nee, Tante Erna war es ja. Tante Erna, der Ruben Teubert hat bei meinem Teddy einen Arm abgerissen. Habt ihr das so gemacht?
Ja, ich gehe gerade meine ganzen Kindergartenkameradinnen
durch. Kameradschaft.
Kameradschaft. Und ich glaube, ich habe das nicht gesagt.
Nee?
Nee, ich habe gesagt...
Nur den Nachnamen.
Der Marcel. Ja, und nur den Nachnamen oder eben den Vornamen. Der Marcel hat mir den Arm abgerissen.
Wie habt ihr das gemacht? In Röderau?
Das war immer Vor- und Nachname.
Vor- und Nachname. Ja. Vielleicht ist das so ein Riesa-Ding und bis Blauen ist das gar nicht durchgedrungen, diese Methode.
Ja, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ich würde sagen, das war nicht so. Aber vielleicht war es auch nur in meinem Kindergarten so. Nicht so. Mein erster Kindergarten hieß Sozialismus siegt.
Ah ja.
Vielleicht lag es auch daran, dass es da alles anders war.
Oder es hat mit dem Sozialismus zu tun. Bei Ottokar Dommer, die heißen auch immer Bärbel Patzig. Und...
ja, nicht, aber nicht
nenne immer. Weitere Namen.
Nenne weitere Namen.
Ja. Das Schweinesiggi,
das ist ein Spitzname. Ja. Und mein bester Freund Harald.
Ja.
Nee, da ist das, glaube ich, auch nicht so.
Fräulein Bella Kohl.
Fräulein Bella Kohl, Frau Petun.
Aha.
Herr Luschmiel.
Herr Luschmiel, Direktor Keiler.
Herr Kurz.
Der lange Schücht.
Der Pillenheini.
Der Pillenheini.
Da bin ich raus.
Also da bist du raus.
Ja,
ne?
Ja.
Du warst Team Alfons Zitterbacke.
Ja, da habe ich manchmal das Hörspiel gehört. Mhm. Genau.
Da spielt auch eine Szene im Schwimmbad
bei Alfons Zitterbacke. Oh, das ist schlimm. Die ist schlimm.
10-Meter-Turm, ne?
13 Meter.
Drei Meter. Oh Gott, ist ja noch schlimmer.
Ja, aber das war. Oder ein Meterbrett nur. Es ging um Kopfsprung.
Das aber nur nebenbei. Aber genau. Es geht heute um Literatur. Und Gerhard Holz-Baumert muss da in diesem Kontext erwähnt werden.
Mhm,
genau, aber jetzt zurück zu dir, genau, zu Susanne Kreller, oder Susanne Kreller?
Nö, gerne Susanne.
Susanne.
Aber
Susanne,
es ist mir Susanne auch, Kreller. Also solange ich nicht Sabrina genannt werde, finde ich das für alles völlig in
Sabrina
Ordnung.
Sabrina Kaiser.
Also ich bin da Sabrina Kaiser, aber es ist eigentlich schön.
Ja.
Vielleicht ein Pseudonym für meine Bromances, die ich in Zukunft schreibe.
Bromance?
eigentlich Romance, aber ich, also du hast gerade die Bromance erfunden.
Ja, aber das gibt's, habe ich nicht erfunden. Nee, so eine Männerfreundschaft.
Eine Männerfreundschaft Sache. Mit leichten erotischen.
Könnte sein.
Aber dann doch nicht. Eine Bromance.
Eine Bromance, eben. Ja.
Das gefällt mir. Das ist eigentlich euer Genre.
Ja, ja.
So könnten wir mal ein Programm nennen.
Ja.
Und wenn wir mal wieder ein neues Programm machen irgendwann, das können wir Bromance nennen.
Bromance.
Das ist gut.
Das ist es.
Und auf dem Plakat ist aber dieser, von der SED, dieses Symbol, wo man sich die Hand reicht.
Das muss leicht verfälscht sein.
Ja, ja.
Aber wollen wir erstmal jetzt die Susanne Kreller vorstellen?
Ja, dass wir das endlich abhandeln. Aber,
die Leute sitzen da und denken, wer ist denn Susanne Kreller?
Oder sind weggenickt
bereits. Ja, das frage ich mich auch manchmal.
Ja. Ja.
Ach so, soll ich das jetzt beantworten?
Wir können es nicht beantworten.
Ja, das ist, ja.
Jetzt sind wir schon wieder.
Wollen wir vielleicht
gedriftet?
Du sagen?
Ja, hallo. Da lassen wir Susanne weg, wir sagen einfach du zu dir.
Du, Susanne.
Das war mein Lieblingsline.
Meine auch. Haben wir den geschnüffelt?
Den haben wir sowas von geschnüffelt. Du nicht.
Wir hatten nicht so viel.
Ines hatte nicht so viel.
Für eine Tube Duosan würde ich jetzt nicht meinen kleinen Finger geben. Aber
ich würde auch aber sehr viel Geld dafür
Fingernagel.
Ausgeben. Fingernagel schon,
ja,
ne?
So ein Halbmond, so ein Sichelmond, frisch abgeknipst. Würde ich
kann ich verstehen.
Einfach zum Hinlegen. Duosan Rapid übrigens.
Ja, es gab die kleine und die große Tube.
Ja.
Wir stellen erstmal die Susanne vor.
Richtig.
Susanne, sagen wir schon.
Die Sabrina Kaiser.
Sabrina Kaiser.
Wir stellen erstmal die Susanne vor.
Susanne Kreller, ist es wahr, dass du 2 Doktortitel innehast, 4-mal für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert warst und ihn 1-mal bekommen hast, Geschichten ohne handelsübliches Happy End liebst und 1-mal für das Marketing eines Buches Johannes Heesters berücksichtigt hast?
Jetzt darf ich nicht durcheinander kommen. Also, vier Doktortitel? Nee, also ich habe tatsächlich einen Doktortitel.
Ja?
Aber schon einen.
Ich also habe irgendwo reicht gelesen, auch. Du hast auch habilitiert.
Nee,
also
leider,
promoviert?
Nee, leider auch nicht. Leider auch nicht. Nee. Nee. Also jetzt wäre das meine Gelegenheit, ne? Um ja. das, also ich könnte das behaupten, ist aber wirklich nicht so.
Aber du bist Doktor.
Ich bin ein Doktor, Kreller. Genau, Dr. Phil.
Mhm. Phil Collins?
Collins, ne? Ja.
Der lag aber auf der Hand.
Auch gut. Der ist schon nicht schlecht.
Ist gut, ja.
Ich war wirklich viermal nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, habe ihn einmal bekommen. Also sozusagen, es gab drei reine Nominierungen und eine Nominierung, die sich verwandelt hat in einen Preis.
Aha, also no? nicht fünf so. Insgesamt?
Also nicht fünf insgesamt.
Ja. Da haben die dann gesagt, jetzt haben wir die dreimal nominiert, das ist auch blöd.
Jetzt wird es auch langsam unangenehm.
Ja.
Nee, das
sonst
aber
kommt
das war
die
bei der
nicht
dritten,
mehr.
Das war bei der dritten Nominierung, ja. Dann gab es nochmal eine vierte.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja,
also nachträglich. Vielen Dank, ist schon so lange her.
Das ist jetzt 2015.
2015, ja. Das ist fast 10 Jahre her.
Deutscher Jugendliteraturpreis.
Das habe ich noch nicht geschafft.
Nee. Das ist doch auf deine alten Tage nicht mehr.
Du hast ja noch Zeit.
Ja.
Na?
So kann man es auch sehen. Ich negativ, das Glas halb leer. Ja. Du, das Glas ist so groß. Na gut.
Und die anderen Fragen?
Dass ja, Geschichten.
Ich schreibe Geschichten ohne handwerkliches Geschick oder irgendwas.
Nein, so habe ich es nicht gesagt.
Aber so ähnlich.
Ich habe gesagt, dass du Geschichten ohne das handelsübliche Happy End liebst.
Oh ja, genau. Also
und auch schreibst.
Ich lese die sehr gern und ich schreibe die auch so, weil ich tatsächlich nicht dran glaube, dass irgendwann alles gut ist im Leben, sondern dass es zwischendurch immer sehr gut ist. Und dann wird es wieder schwerer, aber es gibt immer so diese leuchtenden, guten Zeiten im Leben und so ist es auch in meinen Büchern. Zwischendurch ist immer mal alles gut und zum Schluss gibt es immerhin sehr viel Hoffnung. Also ich würde zum Beispiel ein Buch für Jugendliche nie ohne Hoffnung enden lassen. Für Erwachsene mittlerweile schon. Habe ich es jetzt bei Salzruh getan. Jetzt habe ich es leider verraten.
Das ist dein aktuelles Buch?
Genau, das ist mein aktuelles Buch.
Und das endet nicht so gut?
Das endet
könnte naja, nicht so gut enden.
Es könnte nicht, wenn ich es gelesen hätte.
Ja.
Sie hat es ja nur geschrieben.
Ich habe es ja nur geschrieben.
So, ja. Dann geschrieben,
könnte es natürlich
lesen.
Sein, dass es nicht ganz so gut endet. Aber das weiß man ja nicht.
Ja. Das lassen wir hier offen. Die Leute sollen das ja selber lesen.
Und selbst, also egal wie das endet, es gibt auch da zwischendurch immer sehr viel Hoffnung und vor allem so in. Wenn es darum geht, dass Figuren im Buch sich kurz erkennen und gegenseitig trösten, heilen oder so.
So wie dieses gern genommene Oscar Wilde-Ding, was die Leute sich immer gegenseitig zum Troste schicken und sagen, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Ja, und das ist doch so ein Quatsch.
Ne?
Das ist ja eigentlich totaler Quatsch, oder?
Wieso ist das Quatsch?
Also
wieso?
Ich sage das immer zum Ines, wenn er Probleme hat.
Nein, das
und
ist
er hat oft Probleme.
Ich habe so ein Tattoo, so ein Wandtattoo habe ich.
Und du hast
einen Rücken.
Also nee. Rücken-Tattoo.
Ja, weil er sagt, er ist wie eine Wand.
Nee, also bei Tätowierungen, dann bin ich dann ganz schnell auch anderer Meinung, denn das kann man ja nicht mehr so schnell ändern. Aber Wandtattoo geht.
Ja,
also, da kann man einfach umziehen.
Ja, dann kann man einfach umziehen.
Oder man lässt es weglasern.
Genau. Aber Cordula, könntest du den Satz einfach nochmal sagen, damit ich nochmal weiß, warum ich den nicht mag?
Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Klammer auf,
Oscar
W.
Klammer
zu.
Mhm. Ja, klingt ja erstmal gut und passt gut auf eine Wand, an eine Wand.
Genau.
Auch auf den Rücken. Mhm.
Also ein kurzer Trost ist es schon, ne?
Dass man kurzer Trost, aber dann denkt man drüber nach und denkt, Oscar, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
Ich kann es aber nicht benennen. Ich lese das sehr oft und denke, nee, da stimmt was nicht. Und bei Oscar hat sehr vieles gestimmt. Er hat so tolle Sätze sich ausgedacht, aber bei dem denke ich jedes Mal, nee.
Ist dir das zu billig?
Naja, ich glaube, das stimmt einfach ganz oft nicht. Und was oder, ist das eigentlich, aber, das Ende? Was ist eigentlich das Ende? Es gibt ja nie ein Ende, außer dann, wenn man tot ist, dann ist es eh egal, ob es gut ist, oder?
Ja, vielleicht? Es gibt ein ähnliches Zitat, was ich ganz tröstlich finde. Das ist von Lenny Kravitz.
Mhm.
Das heißt, it ain't over till it's over.
Mhm. Ja, das kenne ich auch.
Und das ist vielleicht das ist so ähnlich wie das von Oscar Wilde.
Das müssen wir jetzt übersetzen, weil meine Mutti weiß nicht, was das bedeutet.
Ja. Du hast doch Anglistik studiert.
Ja, aber aber Lenny K. könnte ich jetzt nicht so gut
übersetzen.
Also ich komme ja nicht aus der, ich bin's. Also
aber
ja,
it ain't over till it's over?
Ja, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.
Ja.
Ja, gut, dann.
Und es ist noch nicht vorbei, bis es dann eben vorbei ist.
Ja.
Was er eigentlich sehr schön gesungen hat, der Lenny.
Ja, besser als Oscar Wilde.
Der konnte aber auch nicht singen, glaube ich.
Konnte er nicht?
Das weiß ich ja nicht. Konnte Oscar Wilde singen? Könnten wir vielleicht mal...
Müssen wir bei Spotify mal gucken.
Das können wir, da gibt es bestimmt noch irgendwas.
Playlist Oscar Wilde. Ja, wir driften ab, ne?
Das passiert, genau. Mhm. Wir waren im Blauen, waren du bist im Blauen.
Nee, wir waren...
Nee, wir waren schon, also, ich bin schon aufgewachsen und ich bin schon älter geworden.
Bei dem Happy End noch.
Beim Happy End, ja. Genau, genau. Also bis jetzt gab es das bei mir wirklich noch nicht, dass zum Schluss alles gut war. Es ist immer so ein bisschen was gut und manches bleibt offen. Und da kann man sich das natürlich auch dann noch gut denken. Also man kann sich die Geschichte ja selber weiter denken und ausdenken.
Aber es gibt immer irgendwie so einen hoffnungsvollen Ausblick
also,
oder sowas.
Immer bis
ne?
auf, also wissen wir ja jetzt nicht, wie es in Salzruhe ist. Genau. Aber es könnte sein, dass es da nicht ganz so ist wie in den anderen Büchern.
Weil es eben auch nicht für Jugendliche ist.
Weil es nicht für Jugendliche ist. Ich mache ja eigentlich nicht so viele Unterschiede zwischen Büchern für Jugendliche und für Erwachsene. Ne? Für mich gibt es so eine Literatur. Und es ist nicht so, wie vielleicht manche denken, dass ich mir jetzt für Jugendbücher nicht so viel Mühe gebe und das so nebenbei mache beim Kochen. Ne, so geht, muss man sich ja nicht groß Gedanken machen, was da drin steht. Und nee, also das ist mache ich mit genauso viel.
Ich glaube eher, da muss man sogar noch mehr drüber
und
nachdenken.
Genau das sehe ich nämlich auch so.
Weil man ja da ganz andere Sachen anspricht oder vielleicht auslöst durch irgendwelche Sachen, die man anspricht in den Büchern.
Genau.
Zum Beispiel dein erstes Buch oder eins der ersten Bücher, da ging es ja um Missbrauch.
Und das also ist ja schon, um häusliche Gewalt gegen Kinder.
Genau, ja. Und das ist ja schon eine Thematik, die in so einem Jugendbuch, jetzt wenn man in die normalen Bibliotheken kommt und irgendwelche Pferdebücher da sieht. Da. Aber das ist ja wichtig, dass es angesprochen wird.
Das ist wichtig, dass es angesprochen wird. Aber ich komme nochmal zurück auch auf diese Frage, ist es nicht vielleicht sogar schwieriger für Jugendliche zu schreiben? Und das ist es zum Beispiel auch deshalb, weil man ja aus der Sicht einer jugendlichen Person erzählt. Und man ist ja meistens, also ich auf jeden Fall nicht mehr, man ist ja nicht mehr jugendlich. Das heißt, es ist immer eine Mischung aus Beobachtetem und Erinnertem auch. Also ich versuche mich sehr an meine eigene Jugend zu erinnern. Wie habe ich damals gefühlt? Es war zwar alles ganz anders, wir sind ja alle ganz anders aufgewachsen, aber ich denke mal, gefühlt haben wir ähnlich. Würde ich behaupten.
Ist Jugend universell oder ist sie auch durch die Zeit geprägt und verschieden? Ist die Jugend heute anders?
Ich denke schon, dass die Jugend heute anders ist, schon allein, weil es Handys gibt und das Internet. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr großer Unterschied. Und trotzdem glaube ich, so das ganz, das tiefste Innere, so das Fühlen, das ist, glaube ich, noch sehr ähnlich. Bilde ich mir ein.
Das meinte ich mit universell.
Genau. Dann wahrscheinlich schon. Ja. Aber es gibt ja auch nicht den Jugendlichen also, oder die Jugend. Es gibt ja einfach ganz viele einzelne unterschiedliche Menschen, so wie auch bei den Erwachsenen. Das vergisst man auch manchmal so, wenn es darum geht, ist das jetzt geeignet für Jugendliche oder können Jugendliche das verstehen? Mhm. Ja, ein paar können es, ein paar nicht. Paar bei nicht. Den Erwachsenen ist es auch so.
Ja. Und die Jugendlichen, die lieben ja deine Literatur. Ich habe nämlich bei YouTube die Preisverleihung gesehen für das Jugendbuch Schneeriese, für das du den Jugendliteraturpreis bekommen hast. Und da haben Jugendliche darunter kommentiert, wer dieses Buch nominiert hat, soll Corona bekommen. Da hat wieder jemand drunter geschrieben, Junge, ich habe auch gar keinen Bock auf das Buch und muss für die Scheißschule lesen.
Ach so.
Aber auch mit so kleinen Grammatikfehlern. Und dann steht noch drunter, ich muss es auch lesen, morgen Prüfung. Mhm. Es ist Schulstoff, dieses Buch,
also,
oder?
Genau, also Schneeriese wird ziemlich oft in Schulen behandelt. Aber das war wirklich ein ganz schwieriges Jahr, 2020, ja sowieso für uns alle schwierig. Mhm. Aber für mich besonders, weil dieses Buch Prüfungslektüre in Baden-Württemberg war. Und zwar an den Hauptschulen. Und an den, ich glaube, die heißen Werkrealschulen. Und ich habe damals wirklich mehrere sogenannte, also ich weiß nicht, ob man sie Shitstorms nennen kann, aber ich habe auf Amazon zum Beispiel, habe ich ganz viele Ein-Stern-Rezensionen bekommen. Und ich wurde nur gerettet durch Menschen, die mir 5 Sterne gegeben haben, weil das Buch ohne Eselsohr zu Hause ankam.
Ah ja.
Das sind so meine Fans. Also hatte keinen Fleck, super, kam ganz pünktlich.
Ja.
Deshalb bin ich immer noch auf 4,2 Sternen so auf Amazon. Aber also wird sich jetzt vielleicht auch ändern. Also wird vielleicht noch schlechter werden. Aber bis jetzt ging es. Aber das Jahr 2020 hat dem Buch Schneeriese Also nein, geschadet hat es dem nicht, aber ich glaube, in Baden-Württemberg hatte ich in diesem Jahr nicht so viele Fans.
Ja,
okay.
Ich hatte aber auch noch ein paar Lesungen vor Corona und das war ganz schön. Also, es waren immer Schüler, die die Prüfung dann gemacht haben und wir haben uns, also es war ganz, also als wir drüber gesprochen haben über das Buch, hat das eigentlich, also es waren schöne Veranstaltungen.
Also hat der Zwang, dass dieses Buch Schulstoff sein musste, das den Jugendlichen irgendwie vergällt, dass sie keinen Bock drauf hatten.
Ja, und ganz bestimmt hat das wirklich auch mit dem Buch zu tun. Also kann ich alles nachvollziehen. Also das finde ich auch nicht schlimm. Ich habe auch sehr viel Mitgefühl so für Schüler, die auch nicht so gerne lesen und dann eben das Buch lesen müssen. Und dann kommt Frau Kreller mit so einer komischen Sprache und mit Metaphern. Und das verstehe ich alles. Und das tut mir wirklich auch leid. Aber ich weiß auch, es gibt immer ein paar, die das auch gerne lesen. Das kriege ich auch bei meinen Lesungen mit. Und ja, und ich schreibe eigentlich meine Bücher für Menschen, die gern lesen.
Das ist ja und das Problem, dass in der Schule nicht unbedingt die sitzen, die sagen, ich möchte lesen. Und ich kann mich selber noch sehr gut an meine Schulzeit erinnern, wenn es hieß, hier, dieses schöne Reklamheft kauft ihr euch bitte und lest das. Und ich dachte immer, zum Glück kostet bloß 2,50 €. Und dann hat man irgendwie versucht, da durchzukommen.
Ja. Oder man hatte irgendeinen Kumpel, der es gelesen hatte und der es einem dann in der Hofpause mal schnell erzählt hat, was da drin los ist.
Ich habe ja mal eine Buchvorstellung in der 2. Klasse gemacht zum Schulgespenst und habe das Buch gar nicht gelesen und habe nur zum Glück den Kinofilm gesehen und habe daraufhin dann das Buch vorgestellt und habe eine 1 gekriegt.
Mein Mann hat mal einen Aufsatz geschrieben über das Buch Die Richtstadt von Genghis Aitmatov, hat es auch nicht gelesen, nur hinten die Zusammenfassung und hat dann einen Aufsatz über diese Stadt mit DT geschrieben, statt mit TT und hat eine 3 bekommen. Also immerhin.
Und da gab es noch nicht Internet und KI, wo man sich so ein Zeug rauskopieren konnte.
Zusammenfassungen hinten auf den Büchern, wenn überhaupt. Da wurde noch anders plagiiert.
Plagiiert, sagt man, ne?
Ich glaube schon. Ich mache es ja nicht, deshalb weiß ich immer nicht, wie es geschrieben wird.
Natürlich, ja.
Wieso kam es dann zu Jugendbüchern? Hast du in deiner Jugend zu wenig gute Bücher gelesen oder gefunden?
Nein, ich glaube, ich habe sehr, sehr viele gute Bücher gefunden. Aber ich habe dann, also ich habe Germanistik und Anglistik studiert und wir hatten in der Germanistik in Leipzig einen ganz tollen Professor für Kinder- und Jugendliteratur. Und ich habe dann seine Seminare besucht.
Den können wir grüßen, wenn du möchtest.
Ja, Professor Ulrich Nassen. Ganz, also wunderbar.
Ganz liebe Grüße.
Ganz, ganz viele Grüße.
Von der Burg Stolpen.
Genau. Ja, und ich war einfach sehr begeistert davon. Also so von der theoretischen Beschäftigung auch mit Kinder- und Jugendliteratur. Deshalb bin ich nie auf die Idee gekommen, das könnten Bücher sein, die irgendwie nicht so viel wert sind oder schlechter sein könnten. Das war nie so, weil ich immer die Guten kennengelernt habe in den Seminaren. Ja, und irgendwie, ich habe meine Magisterarbeit geschrieben über ein kinderliterarisches Thema, über Roald Dahl, über die Übersetzungen seiner Bücher, seiner Kinderbücher. Und habe dann.
Das ist der mit Human Beings, ne?
Ja, Human Beings, genau.
Ja.
Genau, und in einer ganz schönen deutschen Übersetzung werden die menschliche Leberwesen genannt.
Leberwesen?
Ja, es gab irgendwie 86 gab es die deutsche Übersetzung und die war so lustig. Da gibt es auch die Kotzgurken und es ist eine und das hat damals einfach ein Lektor übersetzt, der sich dann Adam Quidam nannte, sein Pseudonym. Ich heiße ja jetzt Sabrina Kaiser, aber er eben Adam Quidam. Und der hat, das ist für mich eine der besten Übersetzungen überhaupt.
Ist ja schwierig, ne? So Wortspiele und so solche Dinge aus anderen Sprachen in Wortspiele in einer anderen Sprache zu übersetzen. Zum Beispiel ins Bulgarische. Da wüsste ich gar nicht, wie es geht.
Bulgarische würde ich jetzt noch wissen, aber zum Beispiel ins Südfinnische.
Ja.
Das ist ja sowieso da schwierig mit den Wortspielen. Die haben eine ganz andere Art von Wortspielen.
Ja. Eine Endung zu viel und schon ist es versaut, ne?
Alles anders, ja.
Und was war dein Lieblingskinderbuch?
Ottokar Donner.
Wirklich?
Absolut. Ottokar Donner von Ottokar Donner.
Der heißt aber doch... Der heißt
Otto Häuser.
Otto Häuser. Und Donner ist doch slawisch oder russisch.
Genau, ne? Ich glaube, der hieß sogar Otto Karl Häuser. Und hat sich dann Ottokar Donner genannt. Und seine Hauptfigur auch. Und er würde, wenn er noch leben würde, im Mai 100 werden. Habe ich nämlich zufällig entdeckt. Was ich sehr schön finde.
Ja. Und auch sehr schön illustriert von Karl Schrader.
Karl Schrader.
Auch unerreicht.
Absolut unerreicht, genau. Später dann illustriert von Manfred Bofinger, glaube ich.
Auch ja, sehr wirklich?
Schön. Ja, in, also Ottokar Dommer hat nach der Wende auch noch ein paar Ottokar-Bücher veröffentlicht und die wurden, glaube ich, von Bofinger illustriert.
Was war dein Lieblingskinderbuch, Kurla?
Ottokar, das brave Früchtchen. Mhm. Und, aber das kam so ein bisschen später, da war ich schon so, ich sag mal, da begann die Geschlechtsreife, da war ich schon so zwischen Kind und Jugendlich. Da habe ich Mark Twain gelesen, Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Und die habe ich mehrfach gelesen, weil ich mich da so richtig drin verloren habe. Und Em Welk, Die Heiden von Kummerow. Mhm. Und das Buch Der Stuhl als Pferd und umgekehrt.
Oh, wie schön.
Das sind so Gedichte, Gedichte von okay. Herrn Kautsky. Mhm. Herr Kautsky sticht mit seiner Brille ein Löchlein in die Abendstille. Und so weiter.
Okay.
Ja, ich will nicht zu viel verraten.
Aber das ist so schön.
Kennst du das?
Nein.
Nee, das ist ganz ja fantastisch. Schön. Die Trompeterbücher habe ich gehabt, so eine ganze Reihe. Da war auch viel Schnulli dabei, aber vieles war auch sehr schön. Was war denn dein liebstes Kinderbuch?
Nimmerklug im Knirpsenland.
Ah.
Ich werde es mir jetzt wieder bestellen, weil ich darüber nachgedacht
promovieren will.
Genau.
Ja. Nee, ist richtig. Das hat sicher noch niemand gemacht.
Mhm.
Ich hatte noch ein Buch, das habe ich geschenkt bekommen von Frau Rabe, meiner Klassenlehrerin. Das hieß Ich war ein schlechter Schüler. Von Nikolai Nossow, ein russisches Buch, übersetzt ins Deutsche. Ich weiß nicht, was sie mir damit sagen wollte.
Das hatte überhaupt nichts zu bedeuten, dass du dieses Buch bekommen hast. Denn es gab ja in der DDR so wenige Bücher zu kaufen. Also ich denke, sie hat einfach genommen, was sie da im Laden kriegen konnte, oder?
Könnte sein.
Denke ich mal.
Ja.
Ich denke,
das war ganz sicher Bückware.
So, ja, es war auch das war Bückware, aber man weiß, was sie damals angerichtet hat mit der Auswahl des Buches.
Du bist trotzdem nett.
Ich finde auch, also.
Das ist lieb.
Ja, also ist in Ordnung. Also.
Ich möchte auf diesen einen Punkt nochmal eingehen, den ich hier in dieser Introduktion aufgeschrieben habe. Und das würde ich gern beantwortet wissen. Ist es wahr, dass du für das Marketing eines deiner Bücher Johannes Heesters berücksichtigt hast?
Also ich habe noch nie irgendwen oder irgendwas für das Marketing berücksichtigt.
Ah,
wo
ja.
hast du das denn gelesen?
Ich habe irgendwo gelesen, dass ein Verlag ein Buch rausgebracht hat, eine Anthologie mit Kindergedichten für Leser von 6 bis 99 Jahren.
Genau.
Und da hast du gesagt, aber wenn Johannes Heesters vielleicht diese Anthologie kaufen will und er ist schon 107, dann wird er ja ausgeschlossen.
Und das ist absolut wahr.
Ja.
Ich habe mehr als 10 Jahren habe ich eine Kinderlyrik-Anthologie herausgegeben mit englischsprachigen Kindergedichten in deutscher Übersetzung.
Von dann, dir übersetzt?
Nee, von mir nicht übersetzt, von zwei ganz tollen Übersetzern, Henning Ahrens und Klaas Katzer. Und dann saßen wir so, haben wir überlegt, was könnte dann da stehen, für welches Alter ist das? Und dann wurde eben gesagt, bis 99. Und damals hat Johannes Heesters noch gelebt und ich habe gesagt, das geht nicht, wenn er im Buchladen steht und dieses Buch, also er fühlt sich ja ausgeschlossen, das geht. Wir haben für Johannes Heesters steht da jetzt drauf, was steht da eigentlich drauf? Keine Ahnung.
Ich frag
Aber
dich.
Nicht mehr bis 99. Wir werden jetzt alle immer älter, sowas darf man einfach nicht mehr auf die Bücher schreiben.
Ja, das ist auch also, bei den Spielen. Steht auch oft von 4 bis 99.
Ja,
und dann dürfen die nicht mehr Rommel spielen. Oder
nicht mehr mitspielen dann.
Oder Affenjagd oder sowas.
Der finde ich nicht
in Ordnung. Biberbande. Was ist dein liebstes Kinderspiel?
Halma.
Ah ja.
Ja.
Steckhalma?
Nee, ohne Steck.
Also nicht das, wo man alleine gegen sich selber spielt?
Nein, ich habe immer nur mit qualifizierten Partnern gespielt.
Okay.
Meine Oma war in Halma unschlagbar.
Mhm.
Wirklich. Es hat gar keinen Spaß gemacht, mit der Halma zu spielen.
Das war ja immer. Meine Oma hat mit uns immer Kanaster gespielt. Und aber die hatte immer solche Regeln, dass die immer gewonnen hat.
Die Oma-Regeln?
Na klar. Die hat immer gesagt, nee, jetzt hast du plus 100, ich habe 300 Punkte und du plus 7.
Und dann musstest du Kohlen hochholen. Zur Strafe. Wer verliert, muss Kohlen holen. Ganz klar. Heißt das Kanaster oder Kanaster?
Das weiß ich nicht. Ich habe das nie irgendwo geschrieben gesehen.
Wie würde man Kanaster in Plauen aussprechen? Du kommst ja aus Plauen, du bist ja Fachkraft.
Ja, ich bin Fachkraft. Kanaster?
Kanaster.
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 Ja. Kanaster.
Fehlt dir Plauen?
Ja, ein bisschen schon. Also ich habe ja nicht nur in Plauen gewohnt, sondern auch in Leipzig. Mhm. Und ich kann schon sagen, dass mir insgesamt auch Sachsen ein bisschen fehlt. Und ich habe 15 Jahre in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Und ich habe eine Zeit lang Menschen, fremde Menschen angesprochen und gefragt, Entschuldigung, kommen Sie aus Sachsen? Also die mussten natürlich vorher, die haben vorher was gesagt, ja, der Busfahrer oder so. Und dann war ich so voller Heimweh und das war so ein ganz wohliges, eine wohlige Traurigkeit, die ich da plötzlich gefühlt habe. Und dann musste ich immer fragen, Entschuldigung, kommen Sie aus Sachsen? Und die meisten haben dann gesagt, wie, ich dachte, man hört das gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist so ein Hauch. Ich höre das, weil ich auch aus Sachsen komme. Aber Ihnen hört man das überhaupt nicht. Ja, ich komme schon aus Sachsen, aber schon so lange hier. Und ich habe, manche sind richtig aggressiv geworden, also ganz leicht aggressiv geworden, weil da habe ich gemerkt, das fragt man nicht. Und dann habe ich es nicht mehr gefragt.
Und es wurde nicht mal, wenn du auflöst, dass du auch aus Sachsen bist, so, nee, dass man es erst so,
dass man erst
die
mal
Tendenz,
denkt,
kenne ich ja auch.
Hier, ja.
Wenn man Leute anspricht, aber wenn man dann sozusagen hier Buddy ist und sagt, ich komme aus Sachsen, dass man dann, ah ja, Mensch, und dann geht's los. So war es auch nicht.
So hatte ich ja, das hatte ich gehofft, dass das so ist, dass ich ganz viele sächsische Freunde in Bielefeld finde, aber die fanden das alle nicht so gut. Die wollten inkognito unterwegs sein.
Gibt's so eine Sprachscham?
Für Sächsisch vielleicht. Mhm.
Man hört ja gar nicht, dass du aus Sachsen bist.
Naja, schon.
Oh ja, also, so ein Hauch. Ein ja. Hauch.
Also du, weil du auch aus Sachsen bist, hörst du
es. Ja, ich habe ein Ohr für sowas.
Was ich auch noch sagen kann, ist, dass ich, wenn ich ein Plauen bin, dass ich sehr gern in Supermärkte gehe und mich neben ältere Ehepaare stelle und versuche dann Sätze zu lernen. Also zum Beispiel, du Herbert, guck mal, das nehmen wir mal mit. Oh, aber dann gehen wir heim. Und das versuche ich dann mir einzuprägen und dann versuche ich das zu Hause, weil mich das so beruhigt. Auch, also sie sagt das dann zu mir. Ich führe dann so zu Hause so kleine Dialoge.
Ja, in Plauen ist Globus.
In Plauen, ja, da eher sagt, nicht, es ist eher so Kaufland.
Ja, sagt man in Plauen Globus?
Globus?
Mit weiß so einem
Kl? Wahrscheinlich sagt man es mit dem Kl.
Ja.
So wie Klo, denke ich mal. Das mache ich auch immer noch. Also mein Name zum Beispiel, Kreller. Ich sag immer Greller. Wahrscheinlich. Mhm. Und ich muss mich da wirklich zusammenreißen, um das mal richtig zu sagen. Und auch um zusammenreißen richtig zu sagen, muss ich mich zusammenreißen, weil ich immer zusammenreisen sag.
Mhm. Das ist, glaube ich, ganz ist, typisch. Zusammenreisen.
Zusammenreisen ist ja immer was sehr Schönes.
Ja. Mhm. Genau. Es wollten zwei auf Reisen gehen und sich die weite Welt besehen.
Das hast du dir jetzt gerade sehr schön spontan nicht ausgedacht.
Nein,
das
der weiß Koffer ich natürlich. Macht den Rachen weit, kommt mit, es ist soweit.
Ach, wie schön.
Wohin soll denn die Reise gehen? Wohin, sag wohin? Kennst du das?
Nee.
So ein Reiselied aus der DDR, was an der Grenze zwischen Tschechen endet.
Wohin? Sag wohin, ja wohin.
Ja. Na, wohin soll denn die Reise gehen? Wohin, ja wohin, ja wohin? Stimmt. Wo wir den bunten Sommer sehen. Dahin, ja dahin.
Mhm. Also an der Ostsee.
An der Ostsee.
An die Ostsee, genau. Mhm. Man musste immer so oft wohin singen, damit niemand merkt, dass man gar nicht so weit reisen konnte. Das
Aber hast du dann das dir abtrainiert, das Sächsische, oder hast du das gar nicht so in deiner Kindheit so aufgesogen?
Doch.
Deine Eltern
doch.
Sind Plauner.
Ja, und ich habe sowas von Vogtländisch gesprochen. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes.
Genau.
Na, das mach ja, nochmal bitte. Ich höre es doch so gerne.
Aber das Problem ist, ich kann jetzt nicht mehr so auf Knopfdruck einfach so Vogtländisch sprechen. Es gibt aber einen Satz, den ich dann immer versuche zu wiederholen. Und zwar, es war der Satz einer Kellnerin. Sie hat zwei Menschen bedient, die nicht aus Plauen kamen. Und sie hat zu ihnen gesagt, ich höre Ihnen fein noch ein wenig Prätreber geschit. Und die Menschen waren völlig verstört. Und die haben ganz oft nachgefragt, Entschuldigung, ich höre Ihnen fein noch ein wenig Prätreber geschit. Und das ist auch so schön. Ich mag das so. Auch dieses Fei, das Füllwörtchen Fei, über das man auch promovieren könnte. Es ist so schön, ich mag das so gerne.
Was ist ein Fei für eine Wortklasse?
Partikel?
Ja, ne?
Eher sowas, was man... Und man weiß nicht, wie man es übersetzen soll. Ja. Das ist eine Mischung aus übrigens, aber auch... Aber, so ein Aber ist mit drin in dem übrigens.
Gibt es im Vogtländischen das Wort Emende, was es im Erzgebirgischen gibt?
So im Sinne von Emende wird alles gut?
Ja.
Ich erkenne es nicht, habe es noch nie gehört. Nee. Aber es ist schön.
Dann wird es es nicht geben. Wenn du es nicht
wenn
gehört hast,
wenn ich es nicht kenne, gibt es das nicht im Vogtland.
ja, genau.
Sehe ich genauso.
Ja.
Hast du einen Lieblingsort im Vogtland?
Plauen. Also, und Plauen und viele, viele kleine Dörfer mag ich sehr gern. Und ich mag auch das obere Vogtland, weil man da so ganz anders spricht. Es sieht sehr schön aus, weil es eben so weiter oben ist.
Mhm. Welche Orte sind denn das obere Vogtland?
Und jetzt könnte ich mich halt blamieren, aber ich würde sagen, jetzt habe ich blamieren gesagt, das ist nämlich ganz typisch. Ja. Markneukirchen ist da oder so.
Ist der, das ist der Musikwinkel, ist, ich, ne? Sagt man doch, oder?
Ja, ich glaube, ja. So sagt man.
Klingedal. Mhm.
Klingedal, ja, Klingedal. Ja, und ich finde das ganz schön, wie man da, also die Intonation ist ja da eine ganz besondere. Und mir ist die in Irland auch wieder aufgefallen.
Entschuldigung, aber
ja.
Aus Klingenthal ist doch unsere Bassgitarre,
ja.
Mit der du dann spielen wirst, wenn ja, du in ja. unserer Band ja, Bass aber spielen mein, wirst.
Ich hab ja,
du wirst
als doch ich in unserer damals Band Bass spielen. Als ich Bass damals gelernt habe an der Musikschule Plauen, hatte ich auch eine aus Klingenthal.
Ja?
Nee, aus Markneukirchen. Markneukirchen.
Sagt man so?
Ich glaube. Mike? Also man muss sagen Mike. Mike, Mike ja. Ne?
Mike.
So wie Quaik.
Und Gurke.
Gurke.
Und Berg.
Und Berg, ja.
Und dir ist in Dublin was aufgefallen?
Nee, in Dublin nicht, aber in Irland, in, so eher im Norden, dass man da eine ähnliche Intonation hat.
Wie
im... Zum Beispiel im County Donegal, da hat man auch so dieses, ne, da habe ich Ihnen jetzt nochmal den Beutel eingepackt. Also so dieses...
Okay.
Ja, das klingt jetzt natürlich nicht so
also
überzeugend.
Also von der Sprachmelodie sozusagen.
Sprachmelodie, ich glaube, das habe ich sagen wollen.
Ja.
Die Sprachmelodie... ist, glaube ich, eine ganz ähnliche und da habe ich mich sehr wohl gefühlt, als ich dort war. Es war sehr vertraut.
Du warst ja in Irland zum Studium.
Ich war
du warst
in Irland.
In Dublin, sagt man Dublin?
Ja, man dort sagt man Dublin.
Ja.
Aber hier ist es ja komisch, wenn ja. man das dann sagt.
Da wird man komisch angeguckt, obwohl man es richtig ausspricht.
Und ja, im Bus. Im sagt, Bus, kommen Sie ja. aus Dublin.
Entschuldigung, kommen Sie aus Dublin?
Du kommst dort raus, ich komme aus Dublin, ich komme aus Dublin.
Ich dachte mal. Dublin, Dublin.
Ja.
Egal.
Das könnte auch manchmal im Reisebüro zu Missverständnissen führen.
Mhm. Ja, aber Döbeln ist auch schön.
Herrlich.
Und ich meine, man bucht eine Döbeln Reise
ist
nach
das
Döbeln.
Dublin Ostdeutschlands.
Döbeln ist das Dublin Ostdeutschlands. Ja, ja, ja.
Mhm. Wie lange warst du dort in Dublin?
War da 10 Monate und habe da studiert, also so ein bisschen. Und ich habe vor allem als Verkäuferin gearbeitet.
In einer in Kinderbuchhandlung?
Nein, nicht in einer Kinderbuchhandlung, sondern in so einem Lebensmittelgeschäft. Und vom Prinzip her war das wie so ein Tankstellenladen ohne Tankstelle. Also es gab eine Theke mit 4 Kassen und dahinter waren so die Zigaretten, die Süßigkeiten, Rasierklingen, alles einfach. Es war so eine Mischung aus Supermarkt und Tankstellenladen. Und ich bin da irgendwie so reingeraten. Und das war wie in einem Albtraum. Also es kamen 90-jährige zahnlose Männer und haben Zigarettensorten verlangt, so und ich habe 10 Monate gebraucht, um die richtigen dann auch zu verkaufen. Aber es war die beste Zeit. Ich habe so viel gelernt.
So einen langen, so einen Kugelschreiber geben, wo man so teleskopmäßig so einen Zeigestab rausziehen kann. Den hatte nämlich auch eine Lehrerin bei uns. So was wollte ich immer haben. Und dann kann man den rüberreichen
über das den
so
Tresen
und dann kann der alte zahnlose Ire auf die Zigarette zeigen im Regal, die er hätte.
Oder der mit so einem Rentner-Greifarm,
ja.
Die sehr, sehr gut sind.
Ja. Self-Service.
Mhm,
sie nehmen sich selbst.
Ja. Man könnte auch mit so einem Greifarm so eine Zigarette halten auch gleich. Ne?
Da kriegt man keine gelben Fingernägel.
Ja, das ist
kriegt
ja ein
man
Problem.
Einen gelben Greifarm.
Und den kann man ja austauschen.
Das stimmt.
Mhm.
Oder mit einem Schoner versehen, mit so einem Schutzlack.
Mit einem Schutzlack? Also den Greifarm?
Ja, okay. Oder die Zigarette.
Oder die
Und da bist du nur zum Arbeiten hingezogen, um in diesem Lebensmittelgeladen
ja,
zu arbeiten?
Im Grunde ja, das könnte ich jetzt behaupten. Ja. Aber das war einfach ein Erasmus-Jahr. Und das war eine ganz, ganz wunderbare Zeit, weil ich auch verstanden habe, so mit Anfang 20, wie wichtig Freundlichkeit ist. Also wie, dass man einem Menschen da wirklich den ganzen Tag auch retten kann. Und das klingt vielleicht irgendwie sehr auch nach einer sehr späten Erkenntnis, wenn ich so Anfang 20 war. Aber das war mir vorher auch klar. Aber ich habe das so richtig verstanden in diesem Jahr in dem Laden, in 10 Monaten. Und das begleitet mich seitdem so. Also auch so ein großes Interesse an Menschen, so an Menschen, die man auch gerne übersieht. Und über die schreibe ich eigentlich in meinen Büchern sehr gerne.
Hast du deshalb in dem Buch Elektrische Fische diese Familie, die zurückziehen muss oder zurückzieht nach Mecklenburg-Vorpommern, in Irland, also es ist ja eine Familie, die in Irland lebt und zurückzieht, hast du die deshalb aufgrund deines Irland-Aufenthalts dort verortet?
Genau. Ich habe seit damals überlegt, wie könnte ich eine Geschichte über Irland schreiben, die nicht so diese klassische Geschichte ist. Also jemand aus Deutschland kommt nach Irland und erkennt dort, dass alles ganz, ganz anders ist und dass man Dublin sagt und so. Das ist ja, ich glaube, also so ganz in Irland hätte ich es nicht spielen lassen können. Das finde ich immer ein bisschen unglaubwürdig, wenn das jemand aus einem anderen Land macht. Also ich finde immer so ein bisschen den Bezug der anderen Sprache noch wichtig. Aber ich wusste einfach nicht, wie ich es mache. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich mache es einfach andersrum. Ich schicke eine Familie von Dublin nach Deutschland und ich lasse diese Familie Deutschland mit den irischen Augen sehen. Und dann dachte ich, aber das ist auch kompliziert, dann muss es doch schon zumindest eine deutsche Mutter sein, die vor 20 Jahren nach Irland gezogen ist und nach der Trennung vom Mann eben zurückkehrt in das Dorf ihrer Kindheit. So ist das eigentlich losgegangen und ich habe damals gedacht, das ist schon ganz schön schrecklich, von Dublin nach Deutschland, dann muss die Familie wenigstens ein Meer von mir bekommen. Und dann war es die Ostsee in MacPom, weil ich die besser kannte. Und so bin ich dann auch, ist dann so ein Ostkontext mit reingekommen. Also, und da, das habe ich eigentlich vorher nicht gemacht. Meine Bücher spielten vorher immer in ja unbenannten Orten, so kleinen Orten. Ich habe mir immer Goch am Niederrhein vorgestellt, meistens, weil ich da mal kurz gelebt habe. Aber es wird nie ausgesprochen. Und da habe ich das erste Mal wirklich eine Geschichte im Osten spielen lassen. Und das hat mir sehr gut getan.
In deinem aktuellen Buch Salzruh, du betonst ja auf Salzruh. Du sagst ja nicht Salzruh, sondern Salzruh, habe ich vorhin zweimal gehört.
Ich sage Salzruh, stimmt.
Ja.
So wie man ja auch, glaube ich, Wilhelmsruh sagt. Oder, aber vielleicht sagt man das ja gar nicht.
Aber dann wäre ja... Wilhelmsruh ist ja das bedeutungsunterscheidende Wort. Ist ja, man sagt ja Wilhelmsruh, Juliusruh.
Känguru? Nein. Ja. Das war nicht lustig gewesen.
Der war sehr lustig.
Der war mittellustig.
Wo liegt Känguru?
Känguru liegt neben Salzruh.
Nee, das ist die Frage, auch mit Stralsund und Stralsund und so, ne?
Ja.
Wo ist die Betonung? Das ist oft gar nicht festgelegt, wie bei Susanne und Susanne.
Es ist eigentlich alles ein Problem.
Ja, lassen wir es offen.
Ja.
Das sind doch Fragen, die interessieren doch keinen, außer mir.
Außer
mich. Was ich fragen wollte, ist, dass dein aktuelles Buch Salzruh ja auch irgendwie so einen Ostbezug hat. Ne? Das spielt in einem FDGB-Ferienheim,
in einem ehemaligen. Nein, das spielt in einer alten Pension.
Ja, oder daneben, ja.
In der Pension Bertholdi. Und man kann von dieser Pension aus aber das ehemalige FDGB-Erholungsheim Rudolf Breitscheid sehen, so im Wald. Der Wald heißt Salzruh, überraschenderweise. Und ganz am Anfang, ich hatte also diese Grundidee, also Menschen sitzen in einer Pension fest, kommen nicht mehr raus. Und ich wusste lange nicht, wo diese Pension steht. Und dann dachte ich, ja, also im Wald muss die schon stehen, aber wo, wie könnte der heißen und wo kann das angesiedelt sein? Und bei mir geht es ja ganz oft so über die Sprache und über schöne Wörter, die ich mag. Und ich mochte immer Altmark. Ich war eigentlich nie wirklich in der Altmark. Ich bin da immer nur durchgefahren.
Einfach das Wort.
Das Wort Altmark hat mir so gefallen. Und ich dachte, da könnte ich es ganz oft benutzen, wenn ich das da spielen lasse. Und so kam eigentlich die Altmark und dann der Osten rein. Und dann ist eigentlich erst so auch diese DDR-Geschichte mit reingekommen. Also die Figuren, die eine Perspektive von mir bekommen, das sind nicht alle im Buch, die haben fast alle einen Osthintergrund und uns sind so, also da gibt es zum Beispiel einen ehemaligen Schuldirektor, der ist... Direktor Keiler heißt er nicht, aber wir könnten ihn jetzt einfach mal so nennen hier. Er heißt Dieter Wassler. Also da fand ich mich sehr mutig, eine Figur Dieter zu nennen.
Warum?
Weil es eben kein literarischer, ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Dieters, aber es ist ja nicht der literarischste Name.
Aber es ist ein total authentischer Name für einen ehemaligen Direktor aus der DDR. Die heißen noch Dieter.
Die heißen Dieter und trotzdem ist das ist kein literarischer Name. Man wird nicht so viele Dieters finden in der Literatur. Der Dieteratur.
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Ja.
Der Dieter in der Literatur, auch ein Promotionsthema.
Ja.
Der Dieter da macht in der Literatur.
Über das, nicht über Kanaster machen, aber über den Dieter in der Literatur. Da gibt es nicht so viel, da bist du schnell durch mit dem Thema.
Ja, aber,
mir fällt jetzt auch nur so eine Burlesque-Künstlerin ein.
Dieter von These. Auch ein Dieter.
Aber das nur nebenbei. Also gehst du da so richtig bewusst ran, so einen Namen auszuwählen?
Ja.
Wir machen das ja auch. Wir haben ja auch solche Namen in unserem Programm. Und die heißen so, wie die Leute aus unserem Umfeld hießen. Carsten Ackermann.
Ach, wie schön.
Ackermann Carsten.
Sammelt ihr diese Namen?
Manchmal.
Schreibt ihr Klingelschilder ab oder...
Machst du das?
Ja.
Ja.
Also früher habe ich das Telefonbuch sehr, sehr gerne gelesen. Macht man ja jetzt nicht mehr so. Aber ich habe mir immer Namen rausgeschrieben. Mittlerweile ist es so bei Facebook zum Beispiel in Freundeslisten schreibe ich mir eigentlich überall Namen mit. Immer wenn ich also
Wenn dir ein Name gefällt, schreibst du ihn auf.
Ja, und wenn ich das Gefühl habe, das könnte meine Figur sein, oder zumindest ein Teil des Namens. Ich kombiniere dann sehr gerne neu. Und die stehen dann in meinem aktuellen Notizbuch. Und wenn ich dann ein neues Buch schreibe und denke, ah, hier brauche ich aber noch einen guten Namen, dann blättere ich wieder und dann finde ich meinen Namen.
Und den Namen Wassler, den gibt's? Oder ist der erdacht von dir?
Ich glaube, den gibt's.
Dieter Wassler, der ehemalige
Dieter
Direktor.
Dieter Wassler, Schuldirektor, wurde entlassen 1990 und leidet immer noch. So, darunter fühlt sich ungerecht behandelt. Und ist also schon seit Ewigkeiten in sich selbst auch gefangen und in seinem Gekränktsein gefangen. Und ich will damit gar nicht sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Also wenn jemand sich, es ist ja auch ein Stück Identität, die man verliert dadurch. Und so. Und ich wollte aber gucken, wie fühlt sich jemand, der immer noch so gekränkt ist nach so langer Zeit? Und wie fühlt sich jemand, der in sich gefangen ist und dann plötzlich doppelt gefangen ist in einer Pension, aus der er nicht mehr rauskommt?
Warum sind die denn in der Pension gefangen? Was
ja,
geschah?
Also ich darf ja nicht zu viel verraten. Ich habe es ja auch noch nicht gelesen.
Ja.
Also es gibt in dieser Pension eine Pensionswirtin, Oda Prager. Und es gibt ein Zimmermädchen, Maria Rosa.
Hast du das Oda von Oda Gebiene Holze Stäblein?
Das würde ich so gern jetzt bejahen, aber leider nicht.
Ah.
Ja, und die beiden, die sagen gleich am ersten Morgen in der Pension zu ihren neuen Gästen, ja, sie dürfen die Pension erstmal nicht verlassen. Es liegt eine Schutzmittelsituation vor. Also die Luft da draußen ist erstmal nicht sicher. Ab Mittag wird alles wieder gut sein und gehen sie erstmal nicht raus.
Ist das ein Begriff, den es gibt oder hast du den erdacht?
Den habe ich, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich denke schon, dass ich mir den ausgedacht habe.
Ja.
Weil der auch so absurd ist.
Ja, eben, das klingt aber
und sie
so
benutzen so den aber so, als würde es den geben. So,
ja.
Halt Schutzmittelsituation, klar, kann man erstmal nicht rausgehen.
Ja.
Und tja, die sind halt Monate da drin.
Die meisten. Monate?
Monate.
Ah ja.
Mhm. Jetzt habe ich natürlich viel zu viel verraten.
Ja, aber das genau. Das ist total spannend. Ich habe in der Besprechung gelesen, dass das dem Genre Schauerroman zuzuordnen ist. Was ist denn ein Schauerroman? Klingt gruselig.
Das ist ein Genre eigentlich, das mit bestimmten Elementen spielt, die alle so ein bisschen gruselig anmuten. Also meistens gibt es ein altes Herrenhaus und ein altes düsteres Schloss. Das Wetter ist immer eigentlich nicht das Beste. Es regnet viel, viel Gewitter.
Klingt ein bisschen englisch.
Englisch auf jeden Fall. So die Gothic Novel. Also so die ersten Schauerromane sind so aus dem 18. Jahrhundert. Und zum Beispiel Frankenstein.
Das Kastell der Wasserleichen.
Das klingt richtig gut. Ich würde den Titel, also ich bin ein bisschen neidisch, aber ja, kenne ich nicht.
Ja.
Aber ich glaube, der erste Schauerroman war, der hieß The Monk. Da geht es um so einen lüsternen, mordenden Mönch. E.T. Hoffmann hat sich dann dadurch inspirieren lassen für die Elixiere des Teufels. Ja, und aber Frankenstein oder Frankenstein ist so einer der ersten bekannt, wirklich immer noch bekannten Schauerromane, so Anfang des 19. Jahrhunderts erschienen. So Wahnsinn spielt oft eine Rolle und Sucht und eben Übersinnliches. Das Doppelgängermotiv gibt es ganz häufig so, also so die Konfrontation mit dem eigenen Ich. So diese ganzen Elemente kommen da so zusammen. Aber ich habe nur damit gespielt. Also ich wollte keinen Schauerroman schreiben, sondern ein Buch, das damit spielt, das so ganz zarte, fantastische Elemente hat, aber eigentlich ein realistisches Buch ist. Und die Handlung wird durch diese ganz zarte, fantastische Ebene so ein bisschen vorangetrieben. Also wir erfahren eigentlich über die Menschen nur deshalb so viel, weil sie in dieser Situation sind. Dass sie dann nicht mehr rauskommen und dass da irgendwas Merkwürdiges ist. Also sie wissen noch nicht genau, was es ist. Irgendwann, also das kann ich aber schon mal verraten, geht dann, es wird ihnen ganz früh schon gesagt, sie dürfen schon rausgehen, aber wenn sie einmal draußen waren, dürfen sie nie wieder zurückkommen. Und sie müssen dann entscheiden, wo lauert der Tod und wo lauert eigentlich das Leben. Und das weiß man eigentlich bis zum Schluss nicht so richtig. Und ja, irgendwann geht die erste Person raus und dann weiß man schon, wo der Tod noch mehr lauert. Cliffhanger.
Wenn das in so einer Pension spielt, ist es ja ein bisschen auch auf so einem engen Raum wie so ein Kammerspiel.
Ja, genau. Wie ein Kammerspiel. Ich glaube, ein Kammerspiel zeichnet sich nochmal mehr dadurch aus, dass die Figuren mehr interagieren. Hier im Buch sind die sehr einsam und das dauert eine Weile, bis sie überhaupt zueinander finden. Das sind für mich aber dann diese Hoffnungsmomente im Buch, wenn sich Menschen eben finden und auch in dieser ausweglosen Situation, wenn sie sich so gegenseitig so für eine kurze Zeit fast ein bisschen heilen auch. Es gibt auch eine ganz, ganz kleine Liebesgeschichte, die sofort wieder, also die Geschichte erstickt oder die Liebe erstickt im Keim und trotzdem ist sie ganz kurz da. Und manchmal denke ich, ich schreibe diese traurigen Geschichten nur für diese kleinen Momente, dass die wirklich leuchten können dann. Wenn man allerdings dann sich schon so runterziehen lässt durch das düstere Buch, kommt man vielleicht gar nicht mehr dahin. Also die Gefahr besteht eben leider immer auch.
Mhm. Ja, das ist eh bei dir so ein Ding, ne? Dass du so düstere und schwere Themen mit so einer gewissen Leichtigkeit oder Lakonie abhandelst, ne? Kann man das so sagen?
Also das würde ich zumindest gerne behaupten. Das ist das, was ich immer versuche. Das ist so eine Herausforderung und immer wieder versuche ich es aufs Neue und hoffe, dass es irgendwie so ein bisschen gelingt. Also dass ich das Schwere wirklich leicht oder einigermaßen leicht erzähle, aber nicht im Sinne von seicht, sondern mit einer, ja, mit einer lakonischen Sprache.
Mhm. Wollen wir mal, Ines, interessiert dich das vielleicht, sowas mal hören? Jetzt haben die Leute, die sich das anhören, diesen Podcast, so viel gehört und denken, ah, naja, aber immer jetzt so ein Buch, haben wir jetzt nie da, können wir gar nicht jetzt mal reingucken.
Wenn das möglich wäre?
Dann frag doch mal Susanne Kreller, ob sie mal was vorliest.
Soll ich dir mal fragen?
Ja.
Susanne Kreller?
Mhm.
Susanne Kreller?
Egal. Sabrina Kaiser?
Ja, Sabrina Kaiser. Würdest du uns gern ein Stück vorlesen aus dem Buch?
Ja, das würde ich.
Ja?
Ich habe zufällig auch ein Buch dabei. Für euer Regal habe ich das extra mitgebracht. Könntet ihr vielleicht danach mit reinstellen? Würde
als,
das gehen?
Als Leihgabe?
Nee, ich würde euch das dann gern schenken.
Wirklich?
Ja, ich würde euch, aber passt das damit rein? Ich weiß nicht.
Naja,
ich dachte,
das
ich muss
egal.
Euch ja ein Geschenk mitbringen. Und
das muss nicht.
Muss
Nein,
nicht?
Man muss nichts schenken, aber
ach so,
man kann.
Man kann.
Es wird gern gesehen.
Es
ja.
wird gern gesehen. Mhm.
Mhm. Aber das Regal ist eigentlich nur für Biertrucks.
Mhm. Mhm. Und für Schmiechen.
Mhm. Okay, und man könnte das nicht irgendwie
also, daneben stellen?
Daneben stellen? Oder,
na, oder flach.
Einmal pro Woche. Oder an einem Tag in der Woche könnte man das da reinstellen.
Oder wir legen es hin. Weißt du, normalerweise stellt man ja Bücher, sodass man den Rücken sehen kann. Aber das Salzruh ist ja jetzt nicht so von oben nach unten gedruckt, sondern für quer, da legen wir es so hin, dass man Salzruh gut lesen kann, von links nach rechts. Und dann stellen wir einen von den Biertrucks immer oben drauf, den Truck der Woche.
Ja.
Dann stellen wir den Eibauer-Truck oben drauf, dann kommt der sehr gut zur Geltung.
Ja, der ist ein bisschen höher dadurch,
ja,
glaube ich auch. Ne? Weil's ja,
exponiert.
Mhm. Sehr schön, sehr schön.
Prominent. Da können wir den Köstritzer mal oben drauf stellen, wenn Köstritzer Woche ist.
Und Freiberger.
Freiberger, um noch mehr sächsische Biersorten zu nennen. Nenne 5 sächsische Biersorten.
Oh Gott, ich trinke überhaupt kein Bier. Aber ich komme ja aus Plauen, deshalb kann ich Sternquell sagen.
Stimmt.
Sternquell, ne? Und ich habe ja auch mal in Leipzig gewohnt, deshalb, was gab's? Reutnitzer gab's da. Mhm. Aber sonst fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Vielleicht, also höchstens noch Herr Braustolz, Kannewitzer, Einsiedler Böhmisch, Einsiedler, Feldschlösschen gibt es auch noch, ne?
Mhm.
Freiberger, Frenzels, Glück auf Edel, Hartmannsdorfer wird gern getrunken, Kappler, Krabbertpilz.
Ja.
Auch nicht schlecht. Ja, Sternquell hatte ich wahrscheinlich noch nicht genannt. Sternquell.
Mhm.
Ja, Landskron, ja, Meißner Schwerter. Hm?
Mhm.
Ja, habe ich Sternquell schon genannt? Sternquell.
Das ist aus dem Vogtland,
das
ne?
ist, glaube ich, aus Plauen sogar.
Ja. Mhm. Sternquell des Vogtlands.
Sternquell des Vogtlands, ja. Ja, das, also das sind jetzt, also mehr kenne ich jetzt nicht.
Okay, ja.
Ja.
Du bist mehr.
Ich bin, also. Eher so Rotwein mal, beim Schreiben.
Ja.
Mit
ja.
meiner
Klischee
Gänsefeder.
Halt.
Ja, ja.
Eben,
ja.
Das ist wichtig.
Ich würde mich freuen, wenn du uns was vorliest.
Ja, dann mache ich das.
Ist genug Licht?
Ja.
Sonst riecht.
Mehr Licht.
Sonst, ja, das ist ein berühmtes letztes Wort. Ne?
Ja.
Wer hat das gesagt?
Ja, Goethe soll das ja gesagt haben, aber wahrscheinlich hat er was völlig anderes gesagt.
Ja. Jetzt nicht.
Mehr Rettich.
Ja.
Jetzt nicht. Ja, jetzt nicht.
Da mache ich noch ein Kienspan an.
Dann sehr gerne. Mhm. Ja, jetzt ist besser. Ja, jetzt sind auch die Schatten nicht mehr so. Ich kann viel besser lesen. Dankeschön.
Sehr gern.
Ganz langsam tritt die Wirtin ihren Kopf zur Seite, hat die Handglocke zwischen den Fingern, eine gut erhaltene Alice Bell aus Yorkshire-Messing. Nur der Rand ist mit den Jahren etwas scharfkantig geworden. Was soll's? Weiter geht der Blick vom Fenster weg nach rechts über den blauen Vorhang, bis sich mit dem Blick die ganze Wirtin dreht. Sie wendet sich, doch nicht zum Guten, und nur so lang, bis sie die Gäste der Pension Bertoldi sehen kann. Das Lächeln halten, kurz noch, Frieden halten, höflich sein zu denen an den Tischen. Und lautlos räuspert sich die Wirtin, Geräusche braucht sie keine, sie räuspert sich, indem sie aufhört zu lächeln. Erst dann läutete die Handglocke, um die Anwesenden um ein wenig Aufmerksamkeit zu bitten, und der schwere Klöppel muss ein paar Mal gegen den Rand schlagen, bis die Gäste von ihren Tellern und Zeitungen und unnützen Geräten aufblicken und die Wirtin etwas sagen kann. Sie sagt: Bleiben Sie bis zum Mittag in der Pension, gehen Sie nicht vor die Tür, es ist nur zu Ihrer eigenen Sicherheit eine reine Vorsichtsmaßnahme. Also bleiben Sie bis zum Mittag im Haus, es liegt eine mittlere Gefahrensituation vor, eine Schutzmittelsituation, die Luft da draußen ist vorübergehend nicht sicher. Sie wartet eine Weile auf das, was kommen wird, was immer kommt, sie könnte Geschichten erzählen. Und als sich einige Münder dann tatsächlich zum Nein oder Warum öffnen und Tisch 2 sogar zu einer jämmerlichen Revolution ansetzt, schickt die Wirtin hinterher: Es hört auf, wenn es aufhört, soll es sein um Schlag 12, und wir tun unser Glücklichstes, damit Ihnen die Zeit nicht lang wird. Das Mädchen serviert Ihnen ein ausreichend großes Freigetränk, frisch und regional, aber sehen Sie, es liegt nicht in unseren Händen. Sie hat sich oft daran geweidet, an diesen kleinen Sekunden, nachdem man glücklich gesagt hat, an der Wucht, mit der das zarte Wort an den Gesichtern der anderen rüttelt, weil es sie an etwas erinnert, an etwas Vergebliches oder Augenblickliches oder manchmal, oft genug, an nichts. Es gibt nichts Besseres, als in diesem Moment in die Gesichter zu sehen, nur deshalb sagt sie es ja. Aber die Wirtin schafft immer nur eins auf einmal, bloß ein Gesicht, das sie mit ihren Lidern hält wie mit einer Zuckerzange. Und heute ist es das Gesicht der blonden Buchdinger von Tisch 4. Die Haut gescheckt, die Augen trüb wie blinde Spiegel, als das Wörtchen glücklich fällt, so als könnte die Frau, als könnte Tisch 4 partout nichts damit anfangen. Ein Gläschen Sekt nimmt die Verlebte aber trotzdem. Sie reißt es dem Zimmermädchen Maria Rosa, das jetzt seine Runde macht, förmlich vom Tablett und sieht dabei aus, als könnte sie mit Sekt zur Beschwichtigung entschieden etwas anfangen. Der Sekt wird es richten, er ist, wie er ist, lauwarm, klebrig und nicht übertrieben regional.
Sie hörten einen Auszug aus Salzruh, gelesen von Susan Kreller, erschienen bei Schöffling, 272 Seiten, kosten 24 Euro, gebraucht für 21,40 bei Momox. Das gefällt mir sehr gut. Sie wendete sich doch nicht zum Guten. Solche Dinge, wo so geflügelte Worte und Sprichwörter irgendwie in einem anderen Kontext verwendet werden oder modifiziert werden. Das ist Semantik, weißt du, wie ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst.
Sie hielt seine Hand wie ein einfaches Versprechen. Das machst du oft, oder?
Das mache ich oft. Also,
ist das dein Stil?
Es ist auf jeden Fall
mein Stilmittel.
Ein Stilmittel, und das ist auf jeden Fall meine Leidenschaft, das zu tun. Und ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht zu oft mache.
Ja.
Also ich verstehe zum Beispiel auch gern Wörter wörtlich, die man sonst nur so im übertragenen Sinne benutzt. Oder eben Redewendungen versuche ich dann auch wörtlich zu sehen und einzubauen. Und das macht mir einfach so eine Freude.
Hat dir das gefallen, Ines? War das so, wie du es dir vorgestellt hast?
Ich wusste ja gar nicht, auf was ich mich einlasse. Ich werde es mir wahrscheinlich doch mal aus dem Regal stibitzen.
Mhm.
Und dann heimlich zu Hause im stillen Kämmerchen mal schmökern.
Ja.
Ist das auf dem Klo zum Beispiel? Oder ist es wirklich ein Kämmerchen?
Ich
nicht das stille Örtchen?
Nee, das stille Örtchen, dann ist das Buch zu lang.
Zu lang, okay.
Also das, ja, kommt da kriegt halt man dann irgendwie, an, ne? dann schlafen die Beine ein.
Und ja,
dann,
stimmt.
Das ist, glaube ich, gesundheitlich würde ich das ablehnen.
Mhm. Also da eher die Gala.
Genau. Mhm. Oder vielleicht die 300 besten Klo-Witze.
Ja.
Gibt's, ne?
Bestimmt. Ja. Ich setze mich dann in so einen Lehnstuhl, mach so eine kleine Lampe an.
Oder ein Kienspan oder den Lehnstuhl.
Ja.
Und würdest du dazu einen Freiberger trinken? Oder eher einen
Rotwein?
Einen Rotwein, ne?
Glaube ich, dazu trinken. Und wenn es gruselig wird, würde ich dann aber das ganze Licht anmachen.
Ja.
Weil
das ist wichtig.
Dann mache ich den ganzen Raum hell.
Oder das ist bei dem Buch, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, oder ich lege es erstmal weg und sage, ich lese es, wenn ein Tag ist, wieder.
Ja, ich glaube, das wird bei dem Buch sehr oft so getan. Mhm.
Das ist ja schon auch, sage ich mal, ein bisschen wie ein Schauerroman.
Ja, ein bisschen schon.
Ja, aber du schreibst ja nicht nur sowas, du hast ja auch noch eine ganz dunkle Seite. Du schreibst ja auch Kinderbücher.
Meine dunkelste Seite, genau.
Du schreibst für die Kinderzeitschrift Gecko.
Genau. Mhm.
Oder für den Ohrenbär beim RBB. Du hast auch so eine Kinderkiste, in die du greifen kannst.
Ich würde vielleicht nicht sagen, dass ich Kinderbücher schreibe.
Aber Schlinkepütz ist doch ein Kinderbuch.
Es ist ein Kinderbuch erschienen, Schlinkepütz, das Monster mit Verspätung. Das ist eine Sammlung meiner Schlinkepütz-Geschichten, die ich für die Zeitschrift Gecko schreibe. Oder seit 10 Jahren schreibe. ich glaube noch länger. Aber sonst gibt es eigentlich für das Alter kein richtiges Buch von mir. Eben für die Sendung Ohrenbär habe ich, ich glaube, 7 Geschichten geschrieben. Immer so, ich glaube auch jeweils 7 Episoden. Aber das ist eben, kann man hören. Auch jetzt, glaube ich, noch.
Hat das nicht Sophie Reuss?
Ja, es gibt eine Geschichte, als die Giraffe Heimweh hatte. Spielt in einer Giraffenpension.
Na klar.
Die wird von Sophie Reuss vorgelesen und das liebe ich so sehr.
Ja.
Also das ist ganz schön gelesen.
Und von Schlinkepütz gibt es doch eine Hörbuchversion, die Katharina Thalbach genau, gelesen hat,
oder?
Genau,
und das mag ich auch so gerne.
Da hast du ja die beiden besten Stimmen.
Eigentlich die besten Stimmen. Und auch so schon, die, also die sind ja nicht nur gut, die Stimmen, die sind ja einfach so außergewöhnlich.
Ja.
Ja, auch so ein bisschen schräg und also toll. Ja, bin ich sehr stolz drauf.
Schlinkepütz, das Monster mit Verspätung. Das hätte mir Frau Rabe damals auch schenken können, statt ich war ein schlechter Schüler. Das hätte meine andere dunkle Seite auch beleuchtet.
Ja, das war so der Marketinggedanke auch, dass ich mal so ein Buch schreibe oder Geschichten schreibe, die man auch mal solchen Schülern schenken kann dann am letzten Schultag.
Ja.
Wo die dann sagen, wir müssen es nicht lesen wenigstens.
Ja, ja.
Wo die sagen, wir haben es Geschenk gekriegt, ich stelle es in den Schrank, aber ich habe nicht die Aufgabe, das zu lesen. Dann, dann mache ich keinen Minusstern bei den Bewertungen.
Ja, genau.
Und wird das geliebt von den Kindern? Schlinkepütz?
Ich glaube schon.
Aha.
Viel, viel wichtiger als meine Texte sind die Illustrationen von Sabine Büchner. Und die sind so lustig, dass ich immer wieder auch was Neues entdecke, weil da so viele Details drin sind. Und Kinder lieben diese Details.
Es ist wie ein Wimmelbuch.
Es ist wie ein Wimmelbuch und man entdeckt so ganz viel Monsterliches auch im Buch. Also alles hat, also jeder Schrank hat Zähne oder die Pflanzen natürlich und es ist so verrückt. Und die Kinder lieben diese Bilder. Und ein bisschen, glaube ich, auch, denke ich, die Texte, aber ich glaube, die Bilder, sie sind wirklich ganz besonders.
Kannst du für mich vielleicht auch was Schönes vorlesen? Von Schlinkepütz? Dem fühle ich mich sehr nahe, dem Monster mit Verspätung.
Ja, sehr gerne. Dann fange ich mal an. Man konnte nicht gerade sagen, dass Schlinkepütz ein schlechtes Monster war. Nicht doch, im Gegenteil. Schlinkepütz beherrschte alle Hundsgemeinheiten, die ein Monster zu beherrschen hatte. Er grüßte manchmal nicht zurück, erschreckte alte Frauen in der Straßenbahn und rülpste nach dem Cola-Trinken so laut wie ein Sommergewitter. Sein Fell leuchtete in grimmigstem Haifischblau und wie alle Monster spielte Schlinkepütz gern Triangel. Er machte Filme mit Häuptling Apfelstrudel, putzte sich ab und zu ein paar Zähne und sammelte Briefmarken. Man musste schon zugeben, vollkommen in Ordnung, dieses Monster. Oder halt, nicht ganz. Schlinkepütz hatte nämlich eine Eigenschaft, die seine Mitmonster immer wieder zur Verzweiflung brachte. Er war das unpünktlichste Monster, das je auf dieser Erde gewütet hat.
Dankeschön.
Bitteschön, Cordula.
Das gefällt mir. Das ist meine Welt.
Das freut mich.
Nur klar.
Ja, dann schenke ich einfach dir dieses Buch.
Oh ja!
Ja. Oh, allerdings, ja. Wenn ihr da auch was raufstellen wollt, dann ist das ist ja ein sehr dünnes Buch.
Ja.
Dann müsst ihr das.
Ich kann ja noch eine Schmieche drunter legen.
Sowas zum Beispiel.
Ja. Mhm.
Machen wir so.
Das bauen wir richtig schön hin.
Ja.
So im Regal. Und dann können wir das immer ein bisschen umsortieren, jeden Mittwoch und dann immer an dich denken, an den Besuch hier.
Wie schön.
Wieso an sie denken? Sie ist ja dann da.
Stimmt.
Ja.
Soweit habe ich gar nie gedacht in meinem Kopf.
Ja.
Aber wir können es ja immer überraschend, immer wenn Probe ist, dann so hinbauen.
Aber wir müssen auch
erstmal. Und Susanne Keller muss dann immer, bei jeder Bandprobe muss sie sagen, was hat sich verändert.
Allerdings müssen wir erstmal fragen, ob sie Lust hätte.
Hast du Lust?
Also schon, aber worauf jetzt genau?
Bass spielen bei uns, in unserer Band.
Ja, also das habe ich jetzt lange nicht gemacht.
Ja.
So, ich glaube das letzte Mal vor 20 Jahren. Musikschule Plauen. Ich könnte mir das schon vorstellen.
Wir haben einen Bass aus dem Vogtland.
Und wo ist der her?
Der Bass?
Der Bass, ja.
Aus Klingenthal.
Ah ja, ja.
Kannst du das mal ganz authentisch vogtländisch aussprechen? Ich habe es ja jetzt nur imitiert.
Nein, aber ich würde sagen, das war gut, aus Klingenthal.
Ja?
Ja, fahr mal halt mal nach Klingenthal.
In Basskaufen.
In Basskaufen.
Sag mal Kaufen?
Kaufen, klar. Man sagt Kaufen.
Ha. Sag mal ha.
Oder ha. Ja, ich habe in meiner Kindheit, ich habe immer nur hö gesagt. Ich habe nie ja gesagt, sondern immer hö. Das war sehr normal für mich.
Ist ja auch normal.
Und es ist normal, genau. Und ich finde auch, das ist viel schöner, viel bejahender eigentlich, behörender als das ja.
Ja, behörender. Könntest du dir vorstellen, Plauen wieder zu deiner Heimat zu machen und zurückzuziehen? Vielleicht in die Kürbitzer Straße?
Das ist natürlich verlockend.
Oder an Kriechwitzer Hang?
Es wäre natürlich gut, wenn ich jetzt immer mit euch erproben werde. Das ist ja von Berlin, ich wohne ja in Berlin, das ist ja viel zu weit, immer in die Burg zu fahren.
Da ist Plauen.
Und von Plauen wäre das schon mindestens 2 Minuten kürzer.
Mindestens schon mal Sachsen. Ja. Aber Moment, bevor wir hier überhaupt drüber reden, ob das klappt mit Bass bei uns.
Ich muss erst mal vorspielen.
Ja, das ist doch das Mindeste. Mist. Wir müssen aber ja, wissen, worauf wir uns einlassen.
Genau, warte, ich gebe dir ein Bass rüber.
Oh ja, danke. Danke. Oh, ich habe den jetzt ein bisschen zerkratzt. Ist das schlimm?
Nein,
okay. Ich habe meine Nägel heute nicht so gut gefeilt.
Ja.
Warte mal, da war gerade hier ein...
Haben wir noch 5 Minuten oder 10? Ja, ungefähr, genau. Gut,
ja.
Super.
Ja. Das ist die Gräfin Kosel. Und Feuer!
2, 3, 4.
Ja,
also, ich habe lange nicht gespielt. Jetzt habe ich dazu gesagt.
Ja, nee, aber
das schon, ging das?
Ja, für den Garten reicht's.
Für die Burg.
Ja. Nee, gut.
Nee, wirklich gut. Super.
Ja, nö, es sagen alle.
Also, ja. Abgemachte Sache, oder?
Ja.
Jeden Mittwoch?
Und ganz ehrlich, wenn du mal ein neues Buch schreibst, das kannst du auch bei uns ins Regal stellen.
Ins Regal stellen, ja, danke.
Da kennen wir nichts.
Ich bringe das dann immer mittwochs mit.
Ja,
gut.
Immer ein neues.
Ja, und das muss wir sein. Können dich ja immer nominieren für den Stoltener Literaturpreis, den wir dann ins ausloben. Leben rufen.
Ja. Sehr schön. Ja, den würde ich sehr gerne.
Ausloben bekommen. Ist auch ein schönes Wort.
Ausloben.
Hast du schon mal auf Vogtländisch irgendwas geschrieben? Gibt es eine Figur, die Vogtländisch geprägt ist? Hast du dich schon mal in Heimatliteratur versucht? Hast du schon mal E.O. Plauen gesehen?
E.O. Plauen habe ich noch nicht gesehen. Also ich bin ein großer Fan seiner Vater- und Sohn-Geschichten. Es gibt in Plauen ein ganz tolles Museum, Erich-Oser-Museum. Ich habe mich noch nicht in Heimatliteratur versucht, aber... Ich wünsche mir das schon ganz lang, dass ich mal so ein bisschen was Vogtländisches unterbringe in meinen Büchern. Und dass das vielleicht auch mal irgendwann mal im Vogtland spielt. Und auch da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das machen könnte, ohne dass es dann Mundartliteratur wird oder ein Heimatliteratur, so nennt man das ja gar nicht, aber das würde mir gut gefallen.
Ja, mir auch.
Ja, dann hast du jetzt einen Tipp von uns.
Ja, da, genau. Also danke. Ja. Nehme ich an, den Tipp.
Bitte.
Wurde schon mal irgendwas verfilmt oder wurde schon mal irgendwie drüber nachgedacht, irgendeine Geschichte von dir oder einen Roman zu verfilmen?
Ja, sowas dauert ja immer ganz lange, bis das dann wirklich so zur Ausführung kommt. Mein Buch Schneeriese, da gibt es mittlerweile auch, nicht von mir alles, ein Drehbuch, es gibt eine Filmproduktionsfirma und eine Regisseurin sogar, aber es gibt noch keine Filmförderung oder das entscheidet sich zurzeit, das weiß ich gar nicht so genau. Also das ist aber das einzige Buch. Das ist im Gespräch auf jeden Fall.
Ja.
Aber es kann immer sein, dass daraus überhaupt nichts wird oder dann ganz spontan doch. Und ich würde mich sehr freuen.
Ja, da müsste man ja einen jugendlichen Schauspieler finden, der 1,94 groß ist.
Ja, das müsste man.
Gibt's bestimmt,
und die
oder?
Regisseurin hat auch schon gesagt, sie würde in Basketballvereinen dann gucken.
Das ist pfiffig.
Die ist schlau.
Das ist pfiffig. Schlau,
ne? Ja. Oder eben Podcast-Hörer, könnte man auch fragen?
Ja.
Genau.
Dann machen wir einen Rundruf. Wer hat große Kinder? Bitte melden. Ich war mal in Dänemark im Urlaub und habe in einem Buchladen ein Buch gesehen, das hieß Elefanter Sermann-Icke. Und da habe ich gesagt, Alter, das ist doch von Susanne Kreller auf Dänisch übersetzt. Verrückt. In wie viele Sprachen sind deine Bücher übersetzt?
Also Elefanten sieht man nicht, wurde, glaube ich, in 9 Sprachen übersetzt.
Wow.
Und Schneeriese vielleicht in 8, glaube ich.
Aha.
Und dann,
welche Sprache?
Dann wurde es immer weniger. Also, Elefant sieht man nicht, ist tatsächlich in den USA erschienen. Da war ich sehr stolz.
Mhm.
Also amerikanisches Englisch. Griechisch, kann ich auch nicht aussprechen. Griechisch, deshalb schreibe ich nie Griechisch in meinen Büchern.
Mhm.
Türkisch, Spanisch, Dänisch, Chinesisch, kann ich auch nicht. Also ins Chinesische wurde es übersetzt und ins, ich komme da jetzt nicht drauf.
Aber verrückt, dass es in so vielen Sprachen. Und hast du es dann...
Dann muss es ja gut sein.
Ja, und hast du es ins Englische selber übersetzt?
Nee,
oder?
Nee. Weil das hat eine amerikanische Autorin übersetzt, die auch so ab und zu übersetzt, aber vor allem selbst Bücher schreibt.
Apropos amerikanisch, Elefanten sieht man nicht, hat das mit diesem, ich sag mal, aus dem englisch-amerikanischen Sprachraum kommenden Ausspruch zu tun, den Elefanten im Raum nicht zu sehen?
Genau. Also das ist auch das Motto im Buch dann auf Englisch. Und das bedeutet ja, dass es ein ganz großes Thema gibt, dessen sich alle bewusst sind, aber niemand will das zugeben, weil das unangenehme Folgen haben könnte. Und das ist eben im Buch das Thema Kindesmisshandlung. Und eben, es geht im Buch um den gesellschaftlichen Umgang mit Kindesmisshandlung. Deshalb heißt das Buch so.
Elefanten sieht man nicht. Mhm. Dies als Literaturtipp hier im Literaturpodcast Zärtlichkeiten im Ohr.
Ja.
Was wir ja heute sind. Heute sind wir ein Literaturpodcast. Man muss es ganz klar so benennen.
Ja.
Mhm.
Susan Kreller, deine Zeit ist abgelaufen.
Nein,
die Kassette.
Das Laufwerk der Kassette zeigt an, dass es jetzt langsam abgelaufen ist.
Es muss geschieden sein. Mhm. Also mehr passt nicht drauf aufs Band.
Es ist ja aber nur eine temporäre Scheidung, weil wir uns dann zur nächsten Probe sehen am Mittwoch.
Oh ja.
Das wird schön. Mhm. Endlich haben wir es eingetütet und jemanden gefunden, der nicht nur geil Bass spielt, sondern auch noch die Ankündigungstexte für unsere Auftritte dann immer schreiben kann.
Mhm. Ah ja, also da müssen wir dann mal drüber reden.
Ja. Hm? Schreibst du mit Schreibmaschine noch, so ganz klassisch, wie der Erwin Strittmatter?
Mit der Erika. Mhm. Heißt die so?
Ja. Erika Strittmann.
Das ist die Cousine. Die hat für ihn immer die Texte geschrieben.
Auf der Erika Strittmann, da schreibe ich meine Texte. Nein, tatsächlich Computer.
Ja.
Mhm.
Modern eben, ne?
Ja, ich kann das irgendwie besser.
Ja.
Da kann man löschen.
Man kann löschen.
Mhm. Oder man kann zwischendurch mal ins Internet gehen und sich was angucken, und dann recherchieren.
Ja.
Früher musste man zum Recherchieren zum Beispiel in die Altmark fahren.
Ja, genau.
Muss man nicht mehr.
Man musste von der Erika Strittmatter sich wegbewegen und dann vor Ort recherchieren. Und jetzt.
Es ist viel geworden nach der Wende.
Ja. Und dafür sind wir dankbar. Und mit dieser Dankbarkeit im Herzen möchten wir uns verabschieden, aber diese Dankbarkeit auch dir gegenüber zum Ausdruck bringen. Liebe Susan Kreller, die neue Bassistin in unserer Band, wir wollen uns recht herzlich bedanken für dein Dasein auf der Welt und hier in der Burg Stolpen, dafür, dass du uns bereichert hast und auch die Welt bereicherst mit Literatur. Das ist wichtig. Bücher sind Freunde, hat Frau Rabe immer gesagt und mir dann das Buch überreicht. Ich war ein schlechter Schüler. Und mit diesem Schlusswort möchte ich gern zu meinem Freund Ines Fleiwer überleiten, der sich jetzt auch von dir verabschieden wird.
Dankeschön, Susan. Danke für deinen Besuch. Und liebe Zuhörer, ich mache das noch so ein bisschen wie so eine Abkündigung. Liebe Zuhörer, auch danke fürs Zuhören.
Eine Abkündigung?
Das macht man in der Kirche,
eine Abkündigung. Eine Abkündigung klingt irgendwie aber nicht so nett, oder?
Oh ja, also, eine Abkündigung ist noch schlimmer als eine Kündigung.
Ja, das ist die Steigerung.
Ist einfach
es gibt auch den Begriff der inneren Kündigung.
Und dann gibt es auch noch die innere Abkündigung.
Ja, Und da wird noch die Kollekte eingesammelt.
Aber ich nehme das alles sehr, sehr gerne an und habe mich sehr wohl gefühlt hier. Es war also ein bisschen kalt.
Ja,
Und das Plumpsklo, vielleicht... Bis zur nächsten Probe könntet ihr vielleicht dann noch was machen.
Wir haben so einen Heizstrahler.
Das wäre
schon erstmal der erste Weg.
Ja, aber ansonsten war es richtig gut. Danke.
Danke.
Mhm. Ebenso. Dann sagen wir einfach ganz klassisch Tschüss.
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 Also ich dachte, du hast eine Motte auf der Brille, aber das war eine Haarsträhne. Das sah gerade aus, als wäre da eine ganz gute Motte. So eine große.
Ja. Ein Birkenspinner.
Ja, das dachte ich.